Heute sind wir im fünften Kapitel. Die zweite Hälfte von Markus, Kapitel 5. Heute haben wir keinen besessenen Mann, der früher Legion hieß, sondern zwei Heilungen. Die fast zugleich passiert sind, finde ich interessant. Dieser Kapitel ist schön für uns. Im Sinne von, wir kriegen keine direkte theologische Prinzipien aus diesen drei Geschichten, aber wir sehen Jesus lebensnah, wie er so mit Menschen umgegangen ist. Und das heißt, wir kriegen einen Einblick, wie Jesus mit uns umgeht. Wie er uns, wenn er tatsächlich hier wäre, wie er mit uns umgehen würde. Ich möchte heute mit einer Frage anfangen. Und ich habe gedacht, ich lege auch kleinen Zetteln wie bei unserem Seminar Constanze, wie die Constanze gemacht hat. Jeder schreibt auf, aber dann dachte, nee, es dauert zu lange. Aber vielleicht kannst du das in deinem Kopf überlegen, vielleicht auf einem Zettel aufschreiben, wenn du möchtest. Was du dabei hast, habe ich welche hier vorne, wenn du möchtest, einen Zettel haben, Stifte auch. Worin liegt deine Hoffnung? Was gibt dir Hoffnung? Es gibt viele Wünsche heutzutage, oder? Ich habe neulich gesehen, ich weiß nicht, ob das bei Galileo war oder irgendeine Sendung in der Art, dass im Jahr 20, weiß nicht, was war das, 30 oder 35, werden alle E-Autos fahren. Ist eine große Hoffnung für viele.
Eine Frage. Wenn es irgendwie so Rausch ist, so hast du das Mikrofon an.
Sollte nichts rauschen.
Nichts rauschen. Ich kann es auch ignorieren.
Dann kannst du gucken, ob das Sony an ist und ausmachen, wenn es an ist. Es war letzte Woche angelassen, habe ich bemerkt. Dass die Politik grüner werden wird, ist eine Hoffnung für viele. Oder dass die Politik uns in Ruhe lässt. Dass du einen Mann oder eine Frau findest für das Leben. Dass die Krankheit geheilt wird. Dass meine Frau, mein Kind, mein Vater, mein Onkel wieder sein kann, wie er früher war. Dass meine Freunde, Frau, mein Mann, Kind oder Nachbar zu Jesus findet. Wir alle haben eine Hoffnung, einen tiefen Wunsch. Was gibt dir Hoffnung in deinem Leben? Was macht dich zutiefst traurig? Hat dich wirklich traurig gemacht in deinem Leben? Wir haben heute zwei, ja, sozusagen außergewöhnliche Geschichten. Ich möchte einfach die zwei Geschichten zusammenlesen. Markus 5, Abvers 21. Kaum war Jesus ans andere Ufer zurückgefahren, als sich dort wieder eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Da kam ein Vorsteher der jüdischen Gemeinde namens Jairus. Als er Jesus entdeckte, warf er sich vor ihm zu Füßen und flehte ihn an: Meine Tochter liegt im Sterben. Komm und leg dir die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Jesus ging mit ihm, dicht gefolgt von einer großen Menschenmenge. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an starken Blutungen litt. Sie hatte sich schon von vielen Ärzten behandeln lassen, dabei sehr gelitten und ihr ganzes Vermögen ausgegeben. Aber niemand hatte ihr helfen können. Ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Dann hatte sie von Jesus gehört. Und deshalb drängte sie sich durch die Menge von hinten an ihn heran und berührte heimlich sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich wenigstens seine Kleider berühren kann, werde ich bestimmt gesund. Und tatsächlich, die Blutungen hörten sofort auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden befreit war. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Deshalb drehte er sich um und fragte, wer hat mein Gewand angefasst? Seine Junge antwortete, du siehst doch, dass die Leute dich von allen Seiten bedrängen. Und da fragst du, wer dich angefasst hat? Aber Jesus blickte sich weiter um und versuchte herauszufinden, wer ihn berührt hatte. Die Frau war erschrocken und zitterte am ganzen Leib, denn sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie trat hervor, fiel vor ihm nieder und erzählte ihm alles. Jesus sagte zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh in Frieden, du bist gesund. Noch während er mit der Frau redete, kamen einige Leute aus dem Haus von Jairus gelaufen und sagten zu ihm, deine Tochter ist gestorben. Es hat keinen Zweck mehr, den Lehrer zu bemühen. Jesus hörte das und sagte zu Jairus, verzweifle nicht, vertraut mir einfach. Er wies die Menschen zurück, die ihm folgen wollten. Nur Petrus und die Brüder Jakobus und Johannes durften ihn begleiten. Als sie zum Haus von Jairus kamen, sah Jesus die vielen aufgeregten Menschen und hörte ihr Weinen und lautes Klagen. Er ging hinein und fragte, weshalb macht ihr solche Lärm? Warum weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Jesus schickte sie alle weg, nur die Eltern und seine 3 Jünger gingen mit in das Zimmer, wo das Mädchen lag. Dann nahm er ihre Hand und sagte, Talita kum, das heißt übersetzt, Mädchen, steh auf. Da stand das 12-jähriges Kind auf und ging im Zimmer umher. Alle waren völlig fassungslos. Und Jesus verbot ihnen nachdrücklich, andere davon zu erzählen. Und nun, gib dem Mädchen etwas zu essen, sagte er. Sie hat Hunger. Ich finde es interessant, und man findet das in 3 von den 4 Evangelien, auch in Matthäus und Lukas Evangelium, dass diese 2 und auch in Markus diese 2 Heilungen zusammengetan sind. Dass er nicht eins nicht ausgelassen, dass sie irgendwie zusammenpassen, weil sie gleichzeitig passiert sind, ja. Aber es hätte sein können, dass eine Heilung ausgelassen hat. Haben sie nicht gemacht. Eine Frau, die seit 12 Jahren leidet. Sie war wahrscheinlich geschieden, meinen viele. Sie war auf jeden Fall unrein. Das heißt, sie war ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Man dürfte sie nicht anfassen. Schwach und umgekehrt, sie darf kein anderer Mensch anrühren. Sie war schwach, ausgeschlossen, am Ende. Sie wusste einfach nicht, was sie sonst tun kann. Sie stürzt sich in diese Menschenmenge, überleg mal, als unreiner Mensch. Sie stürzt sich hinein und gleichzeitig mehrere Menschen verunreinigt damit. Ich hoffe, dass ihr versteht, was ihr Zustand von dieser Frau. 12 Jahre lang musste mit diesen Beschränkungen in 3. Mose 15 leben. Ich glaube, ich habe das. Wer eines dieser Dinge berührt, wird ebenfalls unrein. Sie muss sich in seine Kleider waschen und bleibt bis zum Abend unrein. 12 Jahre lang solche Abende gehabt. Hintereinander. Sie war einfach verzweifelt. Und dann haben wir diesen Mann, Jairus, Synagoge-Vorsteher, wichtiger Mann. Seine 12-jährige Tochter liegt im Sterben, ist irgendwie krank geworden, sieht nicht gut aus. Und er sucht Jesus auf, auch seine letzte, allerletzte Hoffnung. Sie ist kurz vor der Pubertät, das Mädchen. Und daher für viele kurz vor der Heirat. Die Eltern hatten große Hoffnungen. Weiblich, jung, keinen Status in der Gesellschaft hat das Mädchen. Aber offensichtlich geliebt von den Eltern. Der Vater zweifelt einfach. Zwei verzweifelte Menschen suchen Jesus auf und hoffen. Merkt ihr irgendwas in diesem Kapitel? Jesus ist umgeben von Unreinheit. Der Mann, der früher Legion hieß, diese Frau, die seit 12 Jahren blutet, und ein totes Mädchen. Eine Sache, was gut zu wissen ist, was wir nicht vergessen dürfen, ist, warum Markus sein Evangelium geschrieben hat. Er hat sein Evangelium hauptsächlich für die Christen in Rom und in Italien geschrieben. So um das Jahr 64 nach Christus. Der Kaiser Nero hat gerade Rom brennen lassen. Und dieser christliche Sekte die Schuld gegeben. Wenn man von verschiedenen Historikern lesen, wie es so war in der Zeit, sieht man sehr schnell, wie die Römer die Christen und auch manchmal die Juden dazu gesehen haben. Sie waren antisozial, die Christen. Weil die Christen haben das abgelehnt, sich mit anderen zu treffen in diesen Gesellschaftsfesten, wo sie normalerweise im Tempel, heidnische Tempel, gefeiert haben. Da waren die Christen nicht dabei. Sie waren gesehen als Atheisten, die Christen, weil sie nicht an die verschiedenen Götzen geglaubt haben. Die Christen wurden gesehen als Kannibalen sogar. Beim Abendmahl war die Rede, wir essen von Jesus und trinken sein Blut. Es war oft missverstanden. Viele dachten auch, dass die Christen incestuöse Beziehungen pflegten, weil sie das Wort Liebe und Geschwisterliebe benutzt haben und lieber Bruder, lieber Schwester immer wieder gesagt haben. Eine Gemeinschaft gepflegt, das sehr eng war. Nero hat sein schwarzes Schaf gefunden. Und er hat Tausende grausam töten lassen. Und Markus schreibt sein Evangelium, den Gläubigen Trost und Hoffnung zu geben. In dieser schwierigen Zeiten. Und hier in diesem Kapitel haben wir Jesus, der eine Frau heilt, die zu ihrer letzten Hoffnung ergreift und der einem Mann hilft, seine tote Tochter zurückzubekommen. Ich glaube, wir können sagen, Jesus ist Heiland der Welt. Er ist da, mitten in Krankheit, sogar wenn es aussichtslos scheint. Wenn wir verzweifelt sind und wir die Welt nicht verstehen. Er ist da, wenn wir am Ende sind und es scheint, dass Satan die Oberhand hat. Jesus ist da. Aber für mich ist die stärkste Aussage in dieser Geschichte mit der blutenden Frau. In Vers 33 lesen wir, die Frau war erschrocken, zitterte am ganzen Leib, denn sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sofort geheilt. Aber sie trat hervor, fiel vor ihm nieder und erzählte ihm alles. Die Frau erkennt, wow, ich bin ertappt worden. Sie kann nicht mehr wegschleichen. Zusammen mit ihrem geheilten Körper und ihrem magischen Denken, viele glaubten damals, dass wenn sie Tücher, Kleidungsstücke in der Hand bekommen, von Heiligen, werden sie geheilt. Statt in Furcht und Zittern wegzulaufen, ist sie mutig und dankbar Jesus hervorgetreten. Und Jesus bringt es auf den Punkt. Er will auch nicht, dass sie weggeht mit diesem halbgläubigen Denken geht. Er sagte zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh in Frieden, du bist gesund. Danke für den Gedanken, für die Gedanken über Frieden, was Frieden uns bedeutet. Geh in Frieden. Sie muss nicht mehr glauben. Sie hat keinen großen Glauben. Sie hat einen Glauben sozusagen wie ein Senfkorn und hat eine Entscheidung getroffen. Und wenn man genug gelitten hat, die Nase voll hat und alles andere schon ausprobiert hat, dann geht man zu Jesus. Merkt ihr auch seine Reaktion? Finde ich Wahnsinn. Wahnsinnig schön. Er hat nicht gesagt, warum hast du so lange gewartet? Warum bin ich deine letzte Wahl? Du hättest früher kommen können. Nee, Jesus sagt mit viel Verständnis und Liebe, meine Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh in Frieden. Du bist gesund. Keine Schuldgefühle, keine Blamieren, sondern geh in Frieden. Und Frieden hat sie gefunden. Echten, bleibenden Frieden. Meine Frage für uns, ich habe drei Fragen heute an euch. Kennst du diesen Jesus? Wenn ja, dann sind die folgenden Worte für dich. Was musst du jetzt, hier und jetzt in deinem Leben ändern? Um diese Beziehung, um deine Beziehung zu Jesus, in diese Beziehung zu Jesus zu wachsen. Manchmal lassen wir einen Gedanken einen herrschenden Platz nehmen. Oder wir ändern unsere Prioritäten. Wir erlauben diese Sachen oder irgendetwas, uns langsam weg von Jesus und seiner Gemeinde zu bringen. Man merkt es manchmal nicht sofort. Manchmal ist es schleichend. Zum Beispiel, die Familie ist uns wichtig. Daher vermeiden wir die Gemeinschaft, um mehr Zeit in der Familie zu verbringen. Ich stimme zu, die Familie ist wichtig. Aber die Gemeinschaft zu vermeiden, das will Jesus, das will Gott nicht. Das stärkt die Familie. Das ist gut für die Familie. Oder ich bleibe heute lieber zu Hause, alleine. Das ist heute für mich zu viel. Und manchmal ist es zu viel. Okay, das gebe ich zu. Aber wenn wir, wie Paulus es sogar sagt, die Gemeinschaft vermeiden, da ist eine schleichende Gefahr. Vielleicht entdecken wir was, während wir hier in Gemeinschaft sind. Oder für die jüngere Leute, ich liebe ihn so sehr. Oh, er ist so nett. Ja, er ist nicht gläubig. Macht nichts. Mein Glaube ist stark genug. Dann, das ist auch eine Gefahr. Ich muss sagen, ich kenne ein Ehepaar, wo der Mann nicht gläubig war. Und sie war. Und sie haben trotzdem geheiratet. Und sie waren mit uns in der Gemeinde in Waco, Texas, als mein Vater dort gepredigt hat. Pastor war für die Gemeinde. Er ist gläubig geworden. Sage nicht, dass es nicht passieren kann. Aber bring das vor Gott. Deine Eltern. Vor der Gemeinde vielleicht. Oder wir haben Probleme in unserer Ehe oder in dieser Beziehung mit dieser Person, aber ich rede mit keinem in der Gemeinde. Das ist Privatsache. Wir sind dazu da. Wir sind da für euch. Wir haben ausgebildete Therapeuten in dieser Gemeinde. Wir haben Menschen, die mit dir gerne reden würden darüber. Jesus kennenzulernen bedeutet, dass wir immer wieder auf ihn schauen, auf seine Wahrheit, sein Leben und seinen Weg, um uns ändern zu lassen. Es ist ein Prozess. Und nicht wie der Ehemann, der von seiner Frau kritisiert wird, weil er nicht gesagt hat, ich liebe dich, der als Antwort gibt, ich habe dir am Anfang unserer Ehe gesagt, ich liebe dich, und wenn ich meine Meinung ändere, dann sage ich dir Bescheid. Wir brauchen immer wieder solche Aussagen, wie in Johannes 3,16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Zweite Frage. Für diejenigen, die schon aktiv dabei und mit Jesus unterwegs sind, habe ich eine andere Frage. Welchen Jesus reflektierst du auf andere Menschen? Einen Tischumwerfer oder einen, der sagt, meine Tochter?
Einen, der sagt, meine Tochter.
Meine Tochter. Einen, der sagt, ihr Schlangenbrut. Oder einen, der sagt, Talita Kum. Mädchen, steh auf. Ich möchte euch ermutigen, Worte des Lebens zu sprechen. Greifen wir Worte auf, die Türen öffnen, oder Worte, die Türen schließen. Ich habe es öfter mal gesagt, dass Jesus seine härtesten Worte für die führenden Juden reserviert hat, nicht für den normalen Menschen. Aber mal brauchen wir harte Worte, in Liebe gesagt, um eine Tür zu öffnen. Mal sind die Worte einladend, mit Gnade und Liebe umringt. Dritte Frage. Wenn du Jesus Christus noch nicht kennst, dann gibt es eine Einladung, die ständig offen ist, die immer da ist für dich. Ein Beispiel, es gibt viele im Neuen Testament. Ein Beispiel finden wir in Matthäus 11, 28. Dann sagte Jesus, komm zu mir. Alle ihr Geplagten und Beladenen, ich will euch erquicken, erfrischen, ich will euch Ruhe geben. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanft und demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Ihr wisst es schon. In dieser Welt, wo Jesus lebte, sagt man oft Shalom. Man sagt in Deutschland Tschüss oder Hallo, Guten Morgen, dann auf Wiedersehen. In den USA, wo ich herkomme, Hi, Hallo, dann See you later, Tata for now, sagt Susans Schwester immer wieder. Aber dieser Ausdruck von Jesus, geh in Frieden, ist Gottes Wunsch für alle seine Kinder. Aber das ist keinen Frieden, der irdisch begrenzt ist, sondern es ist ein Frieden, den wir erst kennenlernen müssen und sich in einer Beziehung entfalten muss. Wenn du so eine Person bist, bist du bereit für so einen Frieden? Ich schon. Und das ist eine Einladung für uns alle. Immer wieder. Ob wir noch nicht mit Jesus gehen, haben noch nicht diese Entscheidung getroffen, oder ob wir schon lange mit ihm gehen. Jesus wünscht uns seinen Frieden. Und schenkt es uns. Wir müssen dafür entscheiden. Lass uns zusammen beten. Vater, ich danke dir für diese Geschichten in diesem Kapitel und was wir alles über unseren Herrn verstehen und lernen können. Herr, das ist uns offensichtlich. Du willst uns retten aus unserem jetzigen Leben und aus der Sünde bringen, wo wir in Freiheit leben können. Und manchmal gehen wir in deine Richtung mit Zittern, manchmal mit Angst. Aber manchmal entscheiden wir, du bist so gut und freundlich und gebend, dass wir keine Angst haben müssen und mit Mut, mit einer Entscheidungskraft gehen wir nach vorne zu dir. Danke, Vater, dass du auf uns wartest und nie aufgibst und dass wir immer wieder diese Gelegenheit haben, zu dir zu kommen. Danke, dass du geduldig bist, mit uns bist, wenn wir schon längst entschieden haben, doch immer wieder finden wir uns weit weg von dir. Danke, dass du nach uns suchst, wie diese einen kleinen Lamm. Und Vater, wir bitten um deinen Segen für heute, als wir von hier fortgehen. dass wir ein Licht sein können, dass wir entdecken können, wie wunderschön deine Welt ist, mit all ihren Problemen und Sorgen. Dass wir deine Schönheit finden können in deiner Natur, aber auch in unseren Nächsten, die Menschen um uns herum. Und wir beten durch deinen Namen, Herr. Amen. Mein Wunsch für uns alle heute ist, dass wir in Gottes Frieden gehen, von hier hinaus in die Welt. Lassen wir uns sein Licht durch uns leuchten. Schenken wir das anderen Menschen. Jeder ist herzlich eingeladen zu bleiben. Wir haben Kaffee und einen Kuchen, den jeder probieren muss. Und Susan, deine Kritik geben, ob es gut schmeckt oder nicht. Dieser Kuchen wird sie backen für die Hochzeit in den Stadt. Danke, dass ihr heute gekommen seid. Gott segnet euch.
Bevor es losgeht, ich wollte eine Ansage vergessen. Nächste Woche am Sonntag für alle in dem Verein Jahreshauptversammlung.